Chaos und Kekse, der Famelux-Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Jenny Böhme. Schön, dass du bei uns bist. Wir haben heute mit dir einen, wie ich finde, ganz besonderen Podcast-Gast, die sich mit der ganz, ganz wichtigen Thematik Ernährung und im Speziellen Ernährung für Kinder beschäftigt. Du bist ja Ernährungswissenschaftlerin, Beraterin auch. Und teilst auch online ganz, ganz tolle Rezepte für Familien.
Genau.
Und bist selber Mama von 3 Kindern. Ja, erzähl doch gerne mal, wie bist du dazu gekommen? Warum hat dich das Thema vielleicht selber so beschäftigt? War es immer schwierig und du wusstest nicht, was soll ich für die Kinder kochen? Ja, erzähl gerne ein bisschen was von dir.
Ja, also erstmal hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und Kinderernährung ist mein großes Steckenpferd, genau. Ich bin Mutter von 3 Kindern, die sind jetzt 10, 12 und 13 Jahre alt.
Ja.
Und als mein erster Sohn geboren wurde, war ich relativ früh wieder schwanger, merkt man ja im Alter. Als er 7 Monate alt war, wuchs schon sein Bruder an mir heran.
Ja.
Und das war auch gerade die Zeit, wo so die Beikost anfing. Und wir haben damals im Rhein-Main-Gebiet gewohnt, ganz weit weg von unseren Eltern, also von den Omas und Opas.
Mhm.
Und waren so auf uns alleine gestellt. Und man will ja als erst, wenn man das erste Mal Eltern ist, will man ja nichts falsch machen. Und man kriegt 1000 Hinweise und es gibt überall irgendwas, was ja. Man tun soll, was man nicht tun sollte, in welchen Schüben und Phasen man steckt oder keine Ahnung. Und ich habe halt, mir war gesunde Ernährung schon immer wichtig. Und jetzt war es halt soweit, dass mein Sohn essen sollte. Ich habe ihn gestillt und jetzt kam ja aber die Phase der Beikost.
Mhm.
Und dann habe ich ganz viel recherchiert und gelesen und hatte ja keine Oma oder irgendjemand, den ich fragen konnte, der da täglich mit dabei war und seinen Senf dazu gibt, in Anführungsstrichen. Dann habe ich ganz viel gelesen und recherchiert und mein Best Practice entwickelt, habe gemerkt, was schmeckt dem Emil, was tut ihm gut, was bekommt ihm, was nicht, und wollte mir das dann aufschreiben, weil ich ja eben wieder schwanger war und wie das so ist, man hat 1000 Sachen, man hat Schwangerschaftsdemenz und dann noch das kleine Kind an der Hand. Dann habe ich gesagt, ich schreibe mir das auf, und mein Mann ist Softwarearchitekt und dann haben wir gesagt, wir machen das als Blog. Wir schreiben das einfach im Internet auf, weil das war Ende 2011 und da gab es noch gar keine Beikost-Blogs oder Food-Blogs, ganz, ganz wenig, das war gerade erst am Entstehen. Und ich habe eben aufgeschrieben, was habe ich für Erfahrung, welche Babybrei kann man kochen, was sollte man vielleicht nicht so dem Baby servieren oder wie sind wir vorgegangen.
Ja.
Ja, genau. Also eigentlich meine Erfahrung. Und das habe ich dann, man ist ja in Müttergruppen beim P-Kip oder beim Babyschwimmen oder irgendwo. Und dann ist es ja immer Thema. Die Kinder sind ja im gleichen Alter.
Mhm.
Und dann fragen die anderen Mütter, ja, gibt's bei euch schon Beikost und wie machst du das? Und dann habe ich immer gesagt, ich habe das aufgeschrieben, hier kannst du nachlesen.
Ja, cool.
Genau. Mhm. Habe das halt auch immer so aufgeschrieben, wie es meiner besten Freundin erklären würde. Genau, und das hat sich dann
das
entwickelt.
Erhaltest du eigentlich bis heute auch so bei, oder? Das behaltest du in dem Stil, so dass es wirklich jeder auch versteht, jeder easy peasy nachkochen kann, nachmachen kann?
Ja, genau. Genau, also als dann die Beikost so ein bisschen dem Ende zuging, habe ich clevererweise gemerkt oder zum Glück gemerkt, dass wir jetzt ein zweites Bein brauchen. Also wir haben dann die familienkost.de gegründet, wo es eben nicht nur um Beikost geht, sondern um das Essen der ganzen Familie, was sich aber eben schon für Einjährige eignet.
Ja.
Und da habe ich auch so weitergeschrieben. Also ich habe es immer so ein bisschen als unser persönliches Kochbuch gesehen, wo, wenn ich jetzt irgendwie gerade mit den Kindern unterwegs bin, mein Mann dann doch mal schnell gucken kann, wie macht man es denn? Und habe auch alle Tipps immer reingeschrieben. So wie wenn ich jetzt mittlerweile, wenn ich meine Rezepte schreibe, stelle ich mir meinen 13-jährigen Sohn vor, was er wissen muss, wenn er es jetzt kocht. Und so mache ich meine Rezepte.
Ja, mega. Also total spannend, wie eigentlich so, vielleicht nicht direkt aus der Not heraus, aber irgendwo schon, es ist aus der Not heraus entstanden. Du hast für dich gesehen, irgendwie gibt es da ein Problem, das ich jetzt selber löse, weil online findest einfach nichts dazu. Und anscheinend hat es auch gefruchtet und ja, Bedarf ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, wenn es ein Thema gibt, wo wirklich die Meinungen so auseinandergehen, dann ist es definitiv Ernährung mit Kinder. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin selber noch kinderlos. Beschäftigen mich natürlich durch Familux auch sehr, sehr viel mit der Kinderwelt. Und man merkt schon, gerade was Social Media angeht, da gibt es schon oft heftige Wortgefechte zwischen Mamis. Also da ist sich keiner wirklich einig, was ist jetzt das Richtige. Jeder will natürlich die beste Mutter sein. Jeder will am Ende einfach das Beste für die Kids, ist klar. Aber du hast einfach das Fachwissen natürlich auch dazu. Wo sagst du, zieht man vielleicht Grenzen? Wo ist man strenger? Gibt es bei dir Ausnahmen? Wie bist du selbst im Umgang mit Kindern? Ich glaube, Ausnahmen sind ja mal erlaubt, oder?
Genau, also ich finde, Ausnahmen gehören dazu. Und bei mir gibt es auch nicht irgendwie solche Verbote wie Zucker, wir essen nicht zuckerfrei, wir essen nicht fleischlos, aber alles im gesunden Maße. Und also meine Leser befinden sich auch immer so ein bisschen inzwischen diesen beiden Extremen. Also es gibt ja die Extreme, die sagen, also wirklich komplett zuckerfrei, vielleicht hier nur Bioprodukte. Und bei anderen gibt es aber auch viel Bedarf an Informationen, die eben selber gar nicht so viel Vorwissen mitbringen. Und ich versuche dann immer das gesunde Mittelmaß zu finden und zeige, wie man gesunde Ernährung schnell und einfach machen kann. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich koche auch nicht gerne. Und
Ja.
ich erinnere mich an die Zeiten, ich glaube, das war auch so ein bisschen mein Erfolgsfaktor damals. Ich hatte ja wirklich, es gab ja diese Zeiten, da hatte ich ein Baby im Bauch, ich hatte ein Kleinkind an der Hand und eins auf dem Arm. Weil
Ja.
als der Emil 3,5 war, kam die Frieda auf die Welt und der Carlo war 2.
Ja,
Also das war
Wahnsinn.
Stress pur. Ohne Omas,
Ja.
ohne Opas. Ich frage mich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich es gemacht habe. Oder wir, mein Mann und ich. Aber er war ja auch tagsüber unterwegs. Und das war wirklich Wahnsinn, die Zeit. Und trotzdem wollte ich ja aber gesundes Essen für meine Familie. Und dann kamen mir halt die besten Ideen in diesen stressigen Phasen.
Ja.
Was kann ich jetzt machen, was den Kindern schmeckt, wo ich satt werde und wieder Energie kriege, aber was auch schnell geht.
Ja,
Genau.
cool. Ich glaube auch, dass in vielen Eltern oder in allen Eltern irgendwo so Superkräfte lauern, eben wie du schon sagst, genau in diesen Ausnahmezuständen, wo du mal vielleicht nicht mehr weißt, wo ist vorne, wo ist hinten,
Ja, auf jeden Fall.
wo du dann kreativ wirst. Aber im Grunde hast ja du jetzt schon tolle Vorarbeit geleistet und nimmst so das ein oder andere, Problem, was die Ernährung angeht oder die Kochidee, nimmst du den Mamis und Papis dann einfach raus und ja, gibst Pläne vor. Ich habe gesehen, du machst immer ganz spannende Wocheneinkaufspläne. Also du bist schon die, die sehr strukturiert dann trotzdem ist, die Wochenpläne erstellt. Was kann ich einkaufen? Was kann ich gut kochen? Was geht schnell? Das ist schon wichtig, oder? In Sachen Ernährung.
Ja, genau. Also ich finde das sehr hilfreich. Und also unser persönlicher Wochenplan ist ja ein bisschen gemischter, weil wir eben auch immer wieder neue Rezepte kreieren. Aber ich finde das eine sehr gute Hilfe. Das kam im Corona bei uns auf. Da waren wir ja alle zu Hause, ne? Das kann sich ja noch leider jeder gut erinnern. Und Essen war so das Highlight des Tages. Es gab Homeschooling, es gab Homeoffice. Man konnte wenig einkaufen, also musste man ja irgendwie planen. Und wir haben dann für uns gemerkt, dass es ganz hilfreich war, wenn wir uns einmal als Familie in der Woche zusammensetzen. Jeder kann seine Wünsche äußern und wir finden dann Kompromisse, ne? Und wenn die Kinder wissen, ah, ist cool, es gibt einen Tag Milchreis, dann esse ich auch den anderen Tag hier vielleicht die Gemüsepfanne, die Mama vorschlägt. Genau. Und so kam das auf und dann kam die Nachfrage nach meinen Kochbüchern und ich dachte immer, warum braucht man Kochbücher von mir? Ihr kriegt doch alles von mir kostenlos im Internet, könnt das nachlesen. Aber es kam halt trotzdem immer dieser Kochbuchwunsch, dem bin ich dann irgendwann nachgegangen, habe einen eigenen Verlag gegründet. Dann haben wir
Ah,
die,
stark, ja.
genau, ja, also wir haben das wirklich alles selber gemacht. Ich habe dann so einen Kurs gemacht, wie erstelle ich Bücher, habe die Bücher selber layoutet, die Rezepte fotografiert, die Texte geschrieben, habe mir eine Druckerei gesucht. Dann kam das alles zu mir nach Hause und jetzt ist der Keller voller Bücher und wir verschicken das alleine. Das ist wirklich komplett alles bei uns.
Also ihr habt eigentlich daraus einen wirklichen Familienbetrieb gemacht,
Genau.
oder? Also auch der Mann ist inzwischen
Ja,
mittätig.
seit einem Jahr jetzt gut. Genau. Vorher war er auch noch Vollzeit als Unternehmensberater irgendwo woanders beschäftigt. Aber wir haben gemerkt, das geht nicht mehr. Also es ist wirklich unser Familienunternehmen. Die Kinder waren ja der Auslöser des Ganzen und spielen da auch eine ganz große Rolle und sind da auch mit Herzblut schon dabei. Und bei uns dreht sich eigentlich das ganze Jahr über alles rund
Alles.
um die Familienkost, aber in einem positiven Sinne. Also es ist nicht so, es ist immer für mich noch Hobby. Und es ist ein bisschen schwer, die Grenze zu ziehen, weil jeden Früh, wenn ich wach werde, das ist meist so 4:30 von selber, freue ich mich, dass ich wieder an den Computer springen kann. Ich nehme mir den Kaffee und genieße die Ruhe im Haus und sitze dann da und ja, gucke, wie kamen unsere Rezepte an oder schreibe meine neuen Ideen auf, die mir über Nacht kamen. Also
Ja, schön. Gerade auch wenn es so ein gemeinsames Familienprojekt dann schon ist, wo jeder mit Freude dabei ist, ist ja eine richtige
ja.
Wunsch-Traumvorstellung eigentlich von allen. Also mega, wenn ihr dann auch als Familie so einen Zusammenhalt habt und dass man sagt, okay, alleine ist es nicht mehr stemmbar. Da helfen wir zusammen und jeder hat so seinen Part. Entscheiden die Kids viel mit, was im Rezeptbuch zum Beispiel da steht, oder werden gemeinsam irgendwelche neuen Gerichte kreiert?
Ja, also ganz viel. Die Kinder haben großes Mitspracherecht. Also mittlerweile hat jeder seine Aufgaben. Der 13-Jährige programmiert mit, der hat da so ein richtiges Febel für. Der Carlo, der 12-Jährige, der hat Versand, macht den Versand. Also wenn er nach der Schule nach Hause kommt, dann verdient er sich sein Taschengeld, indem er mit Liebe die Bücher an unsere Leser verschickt.
Cool,
Und
ja.
die Frieda ist so ein bisschen unser Fotomodel mit. Also immer wenn wir vor der Kamera sind oder kochen oder irgendwas zeigen, was mit Kindern gemacht wird, ist Frieda dabei. Und die Kinder entscheiden auch mit. Also ich würde nie Rezepte auf den Blog bringen, wo nicht 2/3 meiner Familie sagt, oder nee, drei, also wir sind fünf, mindestens drei, was wir sagen, es ist gut.
Ja.
Genau.
Ach, schön.
Und der Carlo, der ist auch gerne bei TikTok unterwegs und scrollt dann da rum und sieht dann leckere Rezepte und dann kommt schon regelmäßig was bei mir an. Ah, Mama, das müssen wir machen, das müssen wir ausprobieren, das schmeckt bestimmt unseren Lesern auch.
Er ist so euer Food-Trend-Scout.
Genau, genau, genau.
Der neuen Food-Trends aufspürt.
Ja, genau.
Ja, mega cool. Was, glaube ich, auch immer ganz, ganz spannendes Thema ist, ist Babybrei. Mhm. Du hast gesagt, deine Kids sind ja jetzt schon ein bisschen größer.
Ja.
Aber trotzdem hast du noch ganz, ganz viele Ratschläge immer zum Thema Brei. Was glaubst du, worauf soll man da einfach achten? Oder wie hast du das damals erlebt? Was war gut? Was haben die Kinder verwehrt?
Genau, also es gibt ja Babybrei, da fängt man ja so die Beikostphase, da fragt man sich ja immer, wann ist es denn überhaupt soweit?
Ja.
Und wenn man jetzt ins Lehrbuch guckt, dann ist es irgendwann zwischen dem 4. und dem 6. Lebensmonat. Aber jedes Kind isst anders. Also isst, ne, mit Doppel-S und mit Einmal-S. Man kann das nicht so pauschalisieren. Also muss man sein eigenes Kind beobachten, kann es schon sitzen oder ist es motorisch schon so weit, dass es auch schon was selber zum Mund schieben kann? Und ist dieser Zungenschieberreflex abtrainiert? Also es gibt viele Punkte, auf die man achten kann. Und dann fängt man einfach ganz entspannt an.
Mhm.
Es gibt ja auch da die zwei Lager, würde ich es mal bezeichnen. Den Babybrei und das Baby-Led Weaning. Also die Brei-Frei-Beikost.
Ja.
Genau. Also
magst du das noch ein bisschen näher erklären?
Genau, also ganz klassisch sagt man ja, das Baby bekommt dann Babybrei. Ne? Man fängt da mit einem reinen Gemüsebrei an, um erstmal den Organismus dran zu trainieren und den Stoffwechsel. Vielleicht mit Zucchini oder mit Kürbis, je nach Saison.
Mhm.
Und dann gibt man Kartoffel zu und dann eine Woche später oder ein bisschen später wieder Fleisch, sodass der Stoffwechsel wirklich langsam sich daran gewöhnen kann und man merkt, ob das Baby das verträgt, ob es schon richtig ist und gut.
Mhm.
Und dann gibt es aber auch die Meinung oder Kinder, die mit Babybrei nicht so gut klarkommen. Und die sich eher selber ernähren möchten, also denen man dann Fingerfood anbietet.
Mhm.
Und das wären zum Beispiel, also ich habe das erlebt bei den Geschwisterkindern, also das erste Kind, unser erstes Kind war ein echtes Brei-Baby.
Ja.
Also er hat sein Babybrei geliebt und hat sich gefreut, wenn er den bekommen hat und ich ihm da die Arbeit ein bisschen abgenommen habe und ihn gefüttert habe.
Mhm.
Und er hat das so ganz klassisch, Babybrei durch alle Stufen und dann mit 10 Monaten so langsam die Familienkost.
Mhm.
Deswegen hatten wir das Glück, da reinzuwachsen. Und die Geschwister haben ja dann aber gesehen, wie der ein Jahr ältere Bruder, da schon lecker mit einem Löffel isst oder die Nudeln hat, ne? Und ich kriege hier so einen blöden Breilöffel.
Ja.
Genau. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, ja, man kann ja dem Baby, wenn es schon so motorisch soweit ist, so, weiß ich nicht, so 8, 9 Monate alt, kann man auch locker schon mal Fingerfood angeben.
Mhm.
Ganz weich, gedünstete Möhre oder Zucchini-Sticks oder alles eigentlich, was salzarm ist und kein Honig enthält, kein Zucker. Das muss ich alles
auch natürlich komplett ungewürzt und,
genau,
und weich gekocht und gedünstet.
Genau, und das können die Babys quasi schon selber oder man bietet ihnen das auch nochmal an und gibt es in die Hand und so können sie ihre eigenen
Erfahrungen machen. Und haben die Kinder auch keinen Nachteil dadurch? Also die jetzt, ob es jetzt breiartig ist oder noch nicht ganz brei,
genau,
am Ende ist es ja das Gleiche, oder?
Weil im ersten Lebensjahr ist ja immer noch die Milch die Hauptnahrungsquelle, das heißt der Beikost, also es gibt Milch und ergänzend Kost.
Ja.
Und bei dem einen ist es halt eher der Zeitpunkt, beim anderen ist es später der Zeitpunkt, dass sich die Milch mehr ausschleicht.
Also du merkst dann auch an den Kindern, klar, da sind wir wieder bei den Mama- und Papa-Superkräften wahrscheinlich. Irgendwo hat man es einfach im Instinkt wahrscheinlich, wenn man ein bisschen auf die Kinder eingeht und das beobachtet.
Genau.
Die zeigen dir dann schon, wenn die bereit sind, über den Brei,
genau,
das zu gehen, oder?
Ja, genau. Und das wäre sowieso mein größter Ratschlag, dass man sich auf sein Mutter- oder Vatergefühl und seinen Instinkt verlässt. Also nicht in irgendwelchen Ratgebern oder Müttergruppen verrückt machen lässt.
Das
eine Kind kann das schon, aber mein Kind kann das noch nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also wirklich das Kind beobachten. Und es gibt so ein paar Sachen, die muss man halt beachten. Ne?
Mhm.
Also Honig unter einem Jahr ist tabu, rohe Lebensmittel würde ich gar nicht anwenden, sollte man auch nicht, weil das einfach zu viel ist fürs Immunsystem. Oder keine runden, harten Lebensmittel, also Weintrauben vierteln am besten oder keine kleinen Nüsse oder sowas.
Also wenn man dann auch, gell?
Genau. Aber wenn man ansonsten diese Grundregeln beachtet, dann kann da nicht viel schief gehen. Und dann wird sich das, umso entspannter die Eltern sind, umso entspannter entwickelt sich auch die Ernährung vom Kind.
Ja, schön. Cool. Du hast ja quasi dein Hobby zum Beruf gemacht, hattest aber vorher auf dem Gebiet jetzt keine Ausbildung oder es war wirklich einfach Hobby und Interesse war da und du hast einfach deine Ideen und Tipps geteilt. Hast dich dann aber später trotzdem nochmal dazu entschieden, das Ganze auch nochmal, ja, fachlich fundiert quasi nochmal untermauern zu lassen, auch dein Wissen, und hast nochmal eine Ausbildung begonnen, oder?
Genau. Also ich komme ja eigentlich aus der BWL-Schiene. Ich habe internationale Betriebswirtschaftslehre studiert, aber auch ein paar Semester Lehramt. So war ich so noch in der Findungsphase nach dem
Ja,
Studium. Und
die ja auch wichtig ist.
genau. Und ich habe mich aber schon immer sehr für Ernährung interessiert. Also ich hatte schon so ein Gartenrestaurant für meine Eltern, wo ich Speisekarten geschrieben habe. Also alles so spielerisch, ne?
Ja.
War jetzt nicht wirklich groß. Aber wo ich so getan habe, ne? Ich habe hier schön mir was überlegt und was könnte ich anbieten, was könnte ihnen schmecken. Und später habe ich die Mensa-Speisepläne viel mehr studiert als das Vorlesungsverzeichnis. Also ich hatte immer irgendwie so ein
Ja.
Faible für Ernährung. Und genau, habe halt BWL studiert, war ja dann in Elternzeit während der drei Kinder. Und als es mit Brei-Rezept anlief und ich gemerkt habe, hier gucken jetzt echt viele Mütter drauf, also es wird immer mehr, habe ich mir gedacht, das ist so ein wichtiges und sensibles Thema. Ich war zwar überzeugt, dass alles, was ich schreibe, richtig ist, aber ich dachte, ich möchte dem Ganzen nochmal Hand und Fuß geben
Ja.
und habe eben die Ausbildung gemacht als Ernährungsberaterin und dann noch Erweiterung, Fachberaterin für die Ernährung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen.
Voll
Genau.
spannend.
Einfach, um mir selber nochmal. Also es waren jetzt keine neuen Erkenntnisse, weil ich habe ja schon immer viel für mich gelesen. Es gab nur kein Zertifikat dafür. Aber für mich war das wichtig, nochmal zu wissen und bestätigt zu wissen, das ist richtig, was ich hier sage, und es hat Hand und Fuß.
Und ich habe einen sehr lustigen Fun Fact gelesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Zuge dieser Ausbildung war, oder irgendeine andere Weiterbildung. Du warst in einem Kurs und dann waren die Kursunterlagen basierend auf deinem Blog.
Genau.
Stimmt es?
Das war ein Teil in der Weiterbildung von der Fachberaterausbildung. Und da ging es um Beikost und da waren tatsächlich meine Tabellen und meine Hinweise und Tipps in den Kursunterlagen. Und ich habe mich dann da hingewendet und habe gesagt, es kommt mir sehr bekannt vor, gucken Sie doch mal, könnte das sein, dass Sie das von mir übernommen haben? Oh, ja,
Hoppla.
natürlich, hoppla, wir werden Sie sofort als Quelle erwähnen. Seitdem bin ich da auch überall zitiert.
Ja.
Aber das war, und das war natürlich noch mehr Bestätigung, dass
Ja.
das, was ich sage, da, das ist
Wirklich auch, ja,
genau. Und
Basis für das
ja,
Ganze
ich
ist.
komme halt, aber ich bin jetzt nicht Ernährungswissenschaftlerin, sondern ich habe wirklich die praktische Schiene. Aber das ja jetzt schon mit 13 Jahren Erfahrung und deswegen würde ich mich auch als Kinderernährungsexpertin
Ja.
bezeichnen.
Bist du dann auch für Familien, quasi können die auch so zu dir ins Coaching zum Beispiel gehen, oder wenn jetzt, gerade wie es bei Kindern ist, da hat ja jeder seine anderen Ernährungsvorlieben bei den Kids. Und viele Kinder, die essen ja gefühlt nur Nudeln mit Soße. Täglich und am liebsten immer. Wenn man jetzt irgendwann Bedenken hat, ob das alles nur gesund ist oder doch sehr einseitig, kann man sich zum Beispiel auch coachen lassen bei dir, oder bittest du das einfach primär digital, online, in der großen Online-Welt an?
Ja, also ich wende mich schon an die große digitale Online-Welt,
Ja.
weil die 1:1-Situationen mir viel zu viel Zeit kosten,
Ja.
nicht viel zu viel Zeit kosten würden.
Ja.
Ich bin in einem Forum bei Obia, das ist über eltern.de. Da bin ich Ernährungsberaterin und beantworte einmal in der Woche Fragen. Wenn man Fragen hat, kann man mich da erreichen.
Ah, schön.
Und ansonsten versuche ich aber, also wir haben Leserpost@Familienkost oder man kann unter jedem Rezept von uns kommentieren und ich gucke da auch wirklich selber rein jeden Tag und beantworte das dann. Vielleicht nicht immer gleich in den ersten 24 Stunden, aber
Klar.
schon zeitnah. Und ich mache Themen auch gerne dann zu großen Themen. Also wenn ich öfter eine Frage gestellt bekomme, dann mache ich das gerne in einem, ja, in einem Artikel oder vielleicht in einem Podcast, in einem eigenen. Ich habe auch so einen Mini-Podcast oder irgendwo zum Thema und greife das auf, wenn ich merke, das interessiert viele.
Ja, es ist auch wichtig. Also auch schön, dass du da so viel Rücklauf bekommst, und am Ende, ja, ist es dann doch auch Schwarmwissen, oder nicht Schwarmwissen, aber
Ja.
Schwarmbedarf da, und am Ende stimmt's wirklich, hat wahrscheinlich jeder einfach die gleichen Sorgen, Ängste, Fragen
Genau.
zu dem Thema, und alle sitzen im gleichen Boot als Mama und Papa.
Genau, das ist auf jeden Fall so, ja.
Um zum Thema, wie ich es gerade erwähnt habe, Nudeln mit Soße zurückzukommen. Das ist ja bei uns jetzt hier in den Familux-Ressorts immer ein Phänomen. Wir brauchen Unmengen an Nudeln mit Tomatensoße.
Ja.
Also das ist wirklich, alle Kinder sind da gefühlt gleich.
Ja.
Woran glaubst du liegt es? Warum essen die alle nur Nudeln mit Soße?
Ich glaube, das ist so ein Vertrauensfaktor auch. Also gerade wenn man so in einer fremden Umgebung ist, Nudeln und Tomatensauce mag man einfach als Kind immer.
Ja.
Und vielleicht auch Nudeln ohne Tomatensauce, aber das ist so was Vertrautes erstmal, wo man
Da kann
bei
nicht viel
anderen,
schief
genau, da
gehen.
kann nicht viel schief gehen. Ne?
Ja.
Genau.
Ach, witzig. Aber ja, ich glaube, das Phänomen haben auch zu Hause ganz viele. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wertvoll, wenn man da ein bisschen andere Inspirationen nochmal kriegt. Du hast da immer ganz, ganz spannende Ratschläge drinnen, wie man einfach Essen auch nochmal bunter, lustiger, spannender gestalten kann. Was fällt dir dazu ein?
Genau, also ich habe ja viele Ideen, wie man zum Beispiel Gemüse verstecken kann in Soßen oder in Backwaren oder in
Pürieren oder so.
Genau, Pancakes oder irgendwo. Wobei das immer ist immer so ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen, weil man soll es ja nicht unbedingt verstecken. Ne? Man kann ja das Kind auch mal bewusst zuschauen lassen. Guck mal, wir machen hier Gemüse rein, aber es wird dir dann trotzdem schmecken. Weil verstecken klingt immer so ein bisschen wie, ich veräpple mein Kind. Ja. Genau. Aber
die merken das auch, oder? Wenn du immer wahrscheinlich sagst, das ist jetzt irgendwie...
Ja, und dann spielt man mit dem Vertrauen und das kann halt auch nach hinten losgehen, dass die Kinder dann irgendwann irgendwas nicht mehr essen, weil sie eben nicht vertrauen, dass ich da was Gutes gemacht habe oder was sie mögen. Genau, aber dieses, wenn wir gerade bei Vertrauen sind, das ist auch so ein Teil der Ernährungsbildung. Also Kinder haben ja bestimmte Vorlieben. Kinder lieben zum Beispiel Waffeln. Wenn ich jetzt, mögen aber vielleicht noch nicht die Süßkartoffel. Mhm. Wenn ich jetzt die Süßkartoffel püriere im Waffelteig und dem Kind dann anbiete, dann merkt es ja, oh, ich probiere die Waffel, weil ich mag Waffeln und da ist Süßkartoffel drin. Gar nicht so schlecht. Also führt das immer so weiter, dass irgendwann die Süßkartoffel, die bekommt so ein Vertrauen, die wird so lieb gewonnen.
Ja.
Und so kann man Kinder an neue Gerichte ranführen, oder? Dann gibt's ja dieses Thema Brotdosen. Warum muss man Brot ausstechen? Ja, kann man ja machen als Traktor oder irgendwas. Wo es auch so immer in der quasi, Anführungsstrichen, Müttermafia Pro und Contra gibt. Ich steche da nicht den ganzen Frühbrot aus. Warum soll ich das tun?
Oder die Gurkensternchen oder
so. Genau. Und man braucht doch Brot mit Rand. Ist ja alles richtig. Man macht das aber eigentlich, wenn Kinder zum Beispiel an Brot gewöhnt werden sollen. Die mögen kein Vollkornbrot. Also die wenigsten Kinder werden sofort ein Vollkornbrot beißen, wenn ich das hinlege. Wenn ich das aber als Stern oder als Herz steche, was meine Tochter liebt, dann sagt sie, oh, du hast ja ein Herz und probiert viel eher. Und das sind so Gewöhnungsprojekte, in denen man das macht. Und man sticht das jetzt nicht aus, weil man Langeweile hat und zu viel Zeit, sondern um dem Kind so ein bisschen Vertrauen daran zu bringen. Und geht dann
wieder. Das ist einfach so ein Prozess irgendwo, dass man es Schritt für Schritt langsam auch an die Sachen nochmal heranführt.
Genau. Und andererseits finde ich es aber, wer das gerne macht, ne? Und einfach nur um seinem Kind eine Freunde zu machen, finde ich das genauso schön.
Ja, klar.
Finde ich immer noch besser als jeden Früh die Milchschnitte oder irgendwas anderes nur in der Brotdose. Aber da sagen auch viele Logopäden, das finde ich auch ganz wichtig zu erwähnen, Brot mit Rand ist genauso wichtig, ne? Weil das ist so für die Kieferentwicklung und für die ganze Motorik und die Muskeln. Sollten Kinder auch daran gewöhnt werden, auch mal in so ein richtiges Brot mit Rand zu beißen. Hier kann man das ja super machen. Es gibt ja so eine tolle Brotauswahl.
Das stimmt. Wir haben ein sehr großes Brotbuffet. Das stimmt. Ich glaube auch diese, wie du es gerade angesprochen hast, Brotdosenmafia, da gibt es ja inzwischen auch ganz, ganz viele Videos dazu. Ich habe einmal das Gefühl, da legt jede Mama immer noch eine Schippe drüber. Ist das nicht irgendwann so ein richtiger Wettbewerb? So ein kleiner Konkurrenzkampf? Wer stellt die schönste Brotdose zusammen? Ist das auch so der eigene Anspruch ans Mama-Sein, glaubst du?
Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich kenne auch Influencer, die sich damit hauptberuflich mittlerweile schon beschäftigen. Und ich finde das toll, was sie machen, wirklich. Ja. Aber man muss dann immer filtern als ganz normale Mutti oder Mama, die das eben nicht jeden Tag beruflich macht, dass man sich nicht in diesen Wettbewerb mitreißen lässt. Es ist schwierig. Brotdose ist ein ganz schwieriges Thema.
Ja.
Manche Mütter haben früh ganz wenig Zeit oder wollen das Beste oder haben vielleicht auch wenig Erfahrung und denken dann, sie geben gute Sachen mit, wenn es die Fruchtbuttermilch aus dem Supermarkt ist. Dann liest man aber mal und guckt, da sind vielleicht 12 Würfelzucker drin. Das hat mich beim ersten Mal auch total überrascht. Wenn man sich damit nicht beruflich beschäftigt, dann denkt man, oh, hier steht Fruchtbuttermilch, hier steht was von Vitamin, kann ja gut sein. Also es ist ein schwieriges Thema, aber auch da könnte ich Abhilfe schaffen. Ich habe ein Pausenhitzbuch.
Oh, tatsächlich?
Ja, genau. Also wo es auch so einfache Tipps gibt. Und man kann ja auch ganz viel backen und einfrieren. Das nehme ich nur früh raus, so Apfelquarkbrötchen oder irgendwas. Oder irgendwelche Cracker, die ich auf Vorrat da haben kann. Und dann kann ich meinen Kindern auch damit eine Freude machen. Oder statt bunter Schokoriegel oder irgendwelchen anderen Bonbons in der Brotdose einen kleinen Zettel schreiben, einfach nur ein Herzchen malen oder ich hab dich lieb oder keine Ahnung.
Ja.
Und dann freuen sich Kinder auch so.
Ja, sicher. Das sind oft die kleinen Dinge wahrscheinlich.
Genau.
Thema Ernährung vergleichen mit anderen, es ist wahrscheinlich, wird immer ein Thema bleiben, da können wir uns sicher sein. Du sagtest jetzt, du hast hinten dann nachgelesen, was ist denn wirklich drinnen? brauchtest es wahrscheinlich ja erstmal, ja, gerade als frisch gebackene Mama oder Papa, wo du noch nicht so viel Gefühl hast, auch für ja Milchschnitte oder so, ja, da wissen wir jetzt, was drinnen ist. Aber sagst du, du ja liest dir einfach auch viel durch oder nimm das, was dir selbst gut tut. Hast du dich selbst damals viel reingelesen? Was ist denn jetzt wirklich gesund? Oder wie würdest du einen Shopping-Tag dann, ja, einen Einkaufstag beschreiben?
Ja, also ich glaube erstmal, dass viele Eltern, wenn sie das erste Mal Eltern werden und die Beikost anfängt und es dann später weitergeht, das erste Mal überhaupt so richtig in das Thema reinkommen. Was ist denn gesunde Ernährung? Ne? Mhm. Man ist so selber Kind und dann studiert man oder macht eine Ausbildung und arbeitet.
Ernährt sich auch immer nur von, ja, Nudeln mit Soße.
Genau, und nimmt gerne die Lasagne im Tiefkühlregal und das ist ja auch alles okay und total fein. Ne? Und dann ist das Kind da und auf einmal ändern sich die Ansprüche. Mhm. Und dann beschäftigt man sich auch zum ersten Mal, also ganz vielen geht das so, zum ersten Mal mit der eigenen Ernährung. Mhm. Und ich glaube, dann kommt so ein bisschen... Der eine hat dafür mehr Zeit oder mehr Interesse, der andere weniger. Und dann kommt erst dieses Bewusstsein. Und ich habe das eben auch gemacht. Und ich mache das ja jetzt immer noch für meine Leser und informiere dann. Also ich gucke mir wirklich an, was ist da drin. Und ich halte zum Beispiel nicht viel. So, mein Ziel war immer zu zeigen, einfach kochen und gesund kochen ist nicht schwer. Mhm. Auch nicht mit Fixprodukten. Ich brauche keine Fixprodukte. Es geht alles so. Und ich will auch nicht die Milchschnitte per se verteufeln. Ich würde sie nur nicht meinem Kind früh um 8 in der Schule oder im Kindergarten als Frühstück anbieten.
Ja.
Weil dann hat man wieder dieses Blutzuckerthema. Ne? Man fängt mit Zucker an, dann dreht der Blutzuckerspiegel hoch, das Kind dreht auf und man wundert sich, warum es dann Mittag mürrisch ist und nicht das normale Essen ist, sondern wieder nach irgendwas Süßem schreit.
Mhm, mh.
Aber da kann das Kind gar nichts dafür. Der Blutzuckerspiegel sagt, gib mir, ich muss wieder auf mein Level kommen.
Mhm.
Und so, das merkt man ja, wenn man selber frühstückt. Ne? Also wenn ich ein Schokocroissant frühstücke, habe ich nach einer Stunde oder nach zwei wieder Hunger.
Stimmt, ja.
Esse ich früh einen schönen Joghurt mit Müsli oder ein Vollkornbrot mit, weiß ich, Avocado oder einfach sowas Herzhaftes, Gesundes, dann bin ich ja viel länger gesättigt, viel ausgeglichener und viel ruhiger. Und so geht es den Kindern auch. Und ja, wenn man das im Hinterkopf hat, das muss man halt ein bisschen aufklären, weil nicht jeder hat so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Ja, sicher. Aber da leistest du ja schon einen super Vorarbeit, damit sich vielleicht andere nicht mehr ganz so lange damit beschäftigen müssen.
Genau.
Und ja, gerade dieses dann aufgedreht sein. Also klar, man sagt immer, jedes Kind ist auch anders und jedes Kind hat seine eigenen Charaktereigenschaften und ist einfach besonders für sich. Aber gerade die Ernährung ist da wahrscheinlich wirklich ein Riesenthema, was eben da mitspielt, wie ausgeglichen ist mein Kind, wie temperamentvoll vielleicht sogar.
Ja,
also
genau.
Die Ernährung spiegelt sich wahrscheinlich in allen Bereichen wieder, wie wir es bei uns Erwachsenen auch kennen.
Genau, und ich glaube, man legt ja die Grundsteine schon im Kindesalter, ne?
Ja.
Also wenn ich den ganzen Tag nur snacke, dann gewöhne ich mich daran, dann mache ich das später auch noch als Erwachsener.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, krass. Liebe Jenny, du hast uns da noch jemanden mitgebracht, der süße Mann, der auch immer an deiner Seite sozusagen ist, neben deinen Jungs und dem Mann.
Genau.
Wer ist denn das?
Das ist der Kurt. Kurt ist unser 6. Familienmitglied. Ist
ja
so ein bisschen mein Familienkostbotschafter und der beste Freund von vielen. Und Kurt ist, ja, der Familienkostbotschafter. Und er sieht so ein bisschen aus, ich weiß gar nicht, ob wir hier mit Bild irgendwo zu sehen sind. Aber der Kurt hat rote Haare. Also sein Spruch, rote Haare, grüner Bauch, ein Herz am Po, das habe ich auch.
Ein
Kurt
Herz
ist ein
am
Gesellen,
Po?
Genau. Hier hinten.
Oh. Süß.
Ist jetzt kein klassisches Tier, aber er vereint ganz viele Eigenschaften von verschiedenen Tieren in sich, sodass sich jeder irgendwo wiederfinden kann. Ne? Also er hat den stolzen Hahnkamm, er ist so ein bisschen Faultier, er ist der schlaue Bär, der listige Fuchs. Also er hat viele Eigenschaften, die man brauchen kann. Und Kurt hat ganz viel Wissen über Ernährung.
Ja.
Er dient mir da als Sprachrohr zu Kindern, weil ich habe bei meinen Kindern auch die Erfahrung gemacht, vor allem bei meinem ältesten Sohn, dass Kuscheltiere einen ganz großen Faktor haben. Also Kinder, die gerade so ein bisschen verschlossen sind oder ein bisschen introvertierter, vertrauen ihren Kuscheltieren sehr viel an. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, ich glaube, das war auch unser erster Urlaub hierher, da saßen im Auto hinten 3 Kinder und 2 große Teddybären,
ja,
die aber nur einem Kind gehört haben. Aber die mussten immer mit, weil das sind die Vertrauten und über die kann man auch mit eher verschlossenen Kindern sprechen.
Mhm.
Also wenn mir mein Kind, hat mir damals vielleicht nicht so viel erzählt, aber ich konnte den Teddy fragen und das Kind hat dann für den Teddy geantwortet.
Ah, ja.
Und das hat mich sehr geprägt und auch durch meine pädagogische Ausbildung, die ich ja ein paar Semester genossen habe, habe ich mir das so ein bisschen zunutze gemacht. Und mir ist immer dieser Kurt vorgeschwärmt, wie sagt man denn? Ich habe ihn immer im Kopf gehabt.
Gedanken gekommen,
genau.
Ja.
Und ich bin aber jetzt nicht so begabt, dass ich zeichnen kann. Ich habe dann ganz lange gesucht und habe bei Instagram dann eine Grafik gefunden von einer Illustratorin mit ganz niedlichen Gesellen und habe meinen Körper drin gesehen. Also er war noch nicht da, aber ich habe gesehen, da in der Mitte, da sitzt er. Und habe dann Kontakt mit ihr aufgenommen, habe ihr Kurt charakterisiert und sie hat ihn gezeichnet. Das ist die Katrin Meiler.
Mhm.
Genau, und dann haben wir Kurt ins Leben gerufen. Es gibt ihn jetzt als Kuscheltier und man kann Kurt bei uns bestellen und dann schreibt er jeden Monat Briefe an die Kinder. Genau, also digitale E-Mails.
Ja.
Er hat dann immer lustige Tipps oder Rezepte ganz persönlich und sorgt für mehr Achtsamkeit. Also geht es jetzt nicht nur um Rezepte, sondern auch um, ach, es ist gerade Winter, komm, wir gehen noch mal eine Runde raus spazieren, aber setz mir unbedingt eine Mütze auf und dir auch, weil sonst kriegen wir kalte Ohren. Und das führt dazu, dass die Kinder tatsächlich, wird mir dann rückgespiegelt, tatsächlich zu den Eltern gehen und sagen, der Kater will eine Mütze. Und denkt mal, ich brauche auch eine Mütze. Ne? Also das war so ein bisschen mein Hintergrund, wo ich immer gedacht habe, mein Hintergedanke, wo ich immer gedacht habe, was bräuchten meine Kinder jetzt? Was müsste das Kuscheltier sagen, damit sie es tun?
Mhm.
Und so schreibe ich halt die Briefe für Kurt.
Genau. Und das machst du auch alles selber?
Ja, genau. Also wir haben jetzt mittlerweile, also ich habe schon eine Mitarbeiterin für Fotos und für Rezepte seit 3-4 Jahren.
Ja.
Und jetzt seit einem halben Jahr haben wir eine feste Journalistin auch an unserer Seite und jetzt ganz frisch eine Social Media Managerin.
Oh, stark.
Und ich merke jetzt schon, nachdem wir seit einer Woche das fünfköpfige Team sind, wie viel Erleichterung das ist.
Ja.
Weil mein Kopf brennt halt vor Ideen. Also ich hatte neulich wieder eine Idee. Da ist es bei mir dann wirklich so, ich gehe ins Bett, habe die Idee und dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich am liebsten loslege.
Weil du es nur niedergeschrieben hast irgendwo.
Ja, es ging um Reels. Ich wollte Videos drehen und ich hatte diese Ideen im Kopf und es war ja dunkel, sonst hätte ich direkt losgelegt.
Ja.
Aber ich bin dann immer selber so aufgeregt und hippelig und jetzt habe ich dieses Team und wir ergänzen uns so toll und können halt noch viel mehr davon umsetzen.
Also auch einfach ständig am Wachsen und am Weiterentwickeln.
Genau. Und das ist auch sehr spannend. Also ich kann dir nicht sagen, was nächstes Jahr ist, weil wir haben, wie gesagt, so viele Ideen und unsere Wege führen uns immer so ein bisschen Slalom.
Gibt ja auch viel her. Also gerade dieses Thema, da gibt es ja ganz viele Zweige und Äste und
genau.
Da kannst du schon ordentlich in alle Richtungen wahrscheinlich austoben.
Genau.
Du hast mich gerade tatsächlich auch in meine Kindheit zurückgeworfen, als du das mit dem Teddybär im Auto gesagt hast. Ich muss gerade an meinen riesengroßen Eisbären denken. Den habe ich zum 5. Geburtstag bekommen, der Eisi.
Hm.
Und er war überall mit dabei. Der war mit mir in Griechenland am Strand. Also meine Eltern, die waren schon fertig. Die haben gesagt, ich kann nicht immer einen riesen Eisbären überall mit hinschleppen. Das geht nicht. Aber der musste mit. Also ich kann das schon gut verstehen. Wie das ziehen kann und dass man bestimmt auch als Eltern über Kuscheltiere so manche eigene Interessen vielleicht nochmal ausspielen kann. Richtig süße Idee auf jeden Fall.
Na, das sind halt so vertraut und wenn man sich den Kurt anguckt, den muss man einfach lieb haben. Und wenn man ihn, also er bringt auch so eine Karte schon mit, wo er dann so einen lustigen Spruch sagt, irgendwie, wenn du schlechte Laune hast, dann dreh dich dreimal im Kreis, mach fünfmal Hampelmann und ruft ganz laut Chakalaki.
Ja.
Und das hat halt auch den Effekt, ne, da habe ich mir auch was beigedacht, wenn man sich dreht und wenn man hüpft oder wenn man Chakalaki ruft, da gehen die Mundwinkel nach oben. Das sind alles Faktoren, wo man so aus Wutphasen rauskommt oder aus schlechter Laune, weil die das Gehirn nochmal ein bisschen aufwirbeln. Und Chakalaki, die Mundwinkel gehen hoch und man kennt das ja, man soll einfach vorm Spiegel mal lachen.
Die Lachübungen machen,
Die Lachübungen machen und der Körper denkt oder das eigene Gehirn denkt, ich habe gute Laune und das hilft.
Ja, ja klar.
Und das bringt halt Kurt schon mit als Tipp und
ja,
genau.
Und was hat er da hinten im Rucksack mit drinnen? Ist es
da genau so da Tipps? Ist diese kleine Karte drin, wo das eben draufsteht, was man machen soll. Oder Kurt hat dann auch so eine Karte, die er verschickt. Dein Lächeln gefällt mir und man sieht ihn dann und muss einfach schon lachen. Oder die gute Laune
Karte. Die gute Laune Karte.
Genau. Also Kurt soll wirklich gute Laune machen einfach.
Genau, um das geht's wahrscheinlich. Und ja, ich glaube, das Kinderthema, das gibt einfach ganz, ganz viel her und wie hältst du auch die Kinder bei Laune und gerade über die Ernährung kannst du da einfach schon viel, vieles irgendwo ja auch mitnehmen.
Genau.
Und ja, ein bisschen auch mit der Fantasie der Kinder vielleicht spielen.
Genau, und unser größtes Feedback ist dann auch wirklich immer, wenn sich Leser bei uns melden und dann sagen irgendwie, ich habe ein einjähriges Kind und eine 5-jährigen und vielleicht noch einen 14-jährigen Teenager und mein Mann hat irgendwie, will immer nur Fleisch und jetzt haben wir Familienkost entdeckt und alle sind happy. Oder wenn die Wochenpläne wirklich nachgekocht werden. Wir haben jetzt ganz neu so ein Tool entwickelt, wo man die eigenen Wochenpläne bei uns erstellen kann.
Ja.
Also wir haben, gibt's so einen digitalen Wochenplaner und da ist die leere Woche drin und dann kann ich entweder den Würfel drücken und bekomme den zufällig gefüllt, wo ich so Vorgaben mache. Also ich habe dahinter so eine Logik entwickelt. Es gibt halt freitags Fisch. Ich kann aber auch auf vegetarisch switchen. Es gibt 2 bis 3 Mal Fleisch. Es gibt 4 vegetarisch, so dass ich halt gucke, es gibt von einem was. Oder Donnerstag ein süßes Gericht. Und kann man sich aber nach seinen Wünschen anpassen. Und ich habe dahinter auch die Gerichte in Saisonen eingeteilt. Also mir ist regionale und saisonale Küche sehr wichtig. Du wirst jetzt im Februar nicht unbedingt irgendwelche Gerichte mit Erdbeeren in deinem Speiseplan finden. Genau, und das wird auch ganz rege genutzt. Und das freut uns dann immer sehr, wenn wir uns was überlegen und wir veröffentlichen das und kriegen dann so viel positives Feedback. Das ist der beste Motto.
Und ihr kriegt da generell auch ganz, ganz viele Rückmeldungen, was funktioniert oder auch vielleicht, was funktioniert nicht so gut.
Genau, und dann probieren wir Sachen neu aus. Ich meine, es gibt immer mal irgendwie Rezepte, die man vielleicht noch anders hätte machen können. Aber das ist Gold wert, wenn man das Feedback kriegt. Und dann probieren wir es wieder aus und optimieren. Und so hilft ja jeder jedem, ne? Und gerade die ganzen Kommentare unter den Rezepten sind ja für andere Eltern dann auch wieder eine Hilfestellung. Und Leserfeedback bringt viele Ideen. Also auch mit dem Airfryer ist ja so ein großes Thema.
Der Airfryer, habe ich an im Kopf, das stimmt. Der Airfryer, braucht jeder Haushalt einen Airfryer?
Nein, natürlich nicht. Genau, die braucht man wirklich nicht. Aber es ist schön, den zu haben.
Ja.
Genau, also das ist auch so ein Thema, was war bei uns ganz lesergetrieben, weil viele gefragt haben Anfang oder Ende 2023, wie mache ich denn, Jenny, wie mache ich denn das Rezept im Airfryer? Ich immer, warum willst du das denn machen? Geht doch ganz schnell in eine Pfanne. Oder mach's doch einfach in den Ofen, so wie es beschreibt. Ja. Aber die Frage kam so oft, dass meine Mitarbeiterin und ich uns dann überlegt haben, ach komm, wir besorgen uns jetzt einen Airfryer und schreiben das einfach immer dazu.
Ja.
Und wir wollten uns aber nicht in Anführungsstrichen jetzt kaufen lassen und irgendwie hier bezahlen lassen von einem bestimmten Hersteller, sondern haben uns verschiedene Airfryer besorgt. Einen die, einen ich. Mittlerweile haben wir fünf.
Die Airfryer-Bande. Ja.
Und haben dann da Rezepte getestet und waren nach einer Woche Feuer und Flamme. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Das ging so schnell und es war so noch, ich mag es ja sowieso, wenn es schnell geht. Es war nochmal so eine Abwechslung und hat uns auf so viele Ideen gebracht, dass wir wirklich so Airfryer-Experten wurden.
Inzwischen wird alles eher gefreit im Hause Böhmer.
Genau. Also, viel. Aber ich habe immer noch die Erklärung, also meine Zielgruppe ist ja breit, nicht jeder braucht einen Airfryer, nicht jeder will einen, nicht jeder hat das Geld oder den Platz dafür. Mhm. Wir erklären immer noch, wie geht's in der Pfanne, wie geht's im Ofen, aber eben auch, wie geht's im Airfryer oder mit dem Thermomix. Und dieses Airfryer-Thema ist halt ein Megathema. Ja. Jamie Oliver hat ja, glaube ich, heute sogar sein Kochbuch in England dafür veröffentlicht.
Und das Thema-Kochbuch.
Genau, und das Thema nimmt halt immer mehr an Fahrt an.
Ja. Ja, macht ja Sinn. Du brauchst ja...
Ja. Ich habe im Dezember bei SternTV bei Steffen Halaschka das Airfryer Weihnachtsmenü gekocht. Und da hatte ich, glaube ich, sieben Airfryer oder so und manche davon auch zum ersten Mal an dem Tag gesehen und habe dann da verschiedene Gerichte gekocht und das hat so Spaß gemacht. Also Airfryer ist ganz mein Thema.
Okay, die Airfryer-Bande. Ich verstehe. Thermomix, auch ganz tolles Thema. Ich habe zu Hause tatsächlich auch immer die Diskussion. Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich einen ganz wundervollen Freund habe, der super gut kocht. Aber ich sehe nur mehr Thermomix überall. Und ich sage immer, lass uns doch jetzt so einen Thermomix kaufen. Das ist so cool, die Koche, das kocht sich alles von alleine, nichts brennt dir rein. Das ist mega. Und er sagt immer, das ist für die, die nicht kochen können. Mhm. Wie siehst du das?
Also er hat ein bisschen recht. Aber nicht nur für die, die nicht kochen können. Also erstmal, der Thermomix ist ja auch nicht ganz günstig. Man braucht schon das nötige Kleingeld und auch wieder ein bisschen Platz. Wir haben uns den zugelegt, als unsere Kinder, eben als die Frieda geboren wurde, sie war da irgendwie ein halbes Jahr und die Jungs 2 und 3. Und da hatte ich hatte ja wirklich wenig Zeit, um in der Küche zu stehen. Ja. Und ich hatte den bei die Tagesmutter vom Emil hatte einen Thermomix und dann habe ich das so mitgekriegt, wie schnell macht sie einen Brokkolisalat mit Apfelstückchen drin. Und mein Kind isst den auch noch. Und das war für mich so ein Grund. Dann haben wir selber so ein Showkochen, an so einem Showkochen teilgenommen. Und dann war ich auch überzeugt, weil der einfach wirklich viel Arbeit abnimmt. Wenn ich kleine Kinder habe oder irgendwas anderes nebenbei machen will, dann kann ich das machen, weil er rührt, er kocht. Ich muss nur die Zutaten reingeben, ne? Milchreis ist so einfach.
Schmeißt es oben rein und
aber ich muss nicht umrühren, weil der rührt und der piepst, dann ist er fertig.
Ja.
Oder selbst heute noch, wenn ich Kartoffelbrei mache, mache ich den am liebsten im Thermomix, weil ich nebenbei so viel anderes machen kann. Und meine Zeit zum Kochen ja auch immer begrenzt ist. Also ich sehe da schon einen großen Faktor und eine Hilfe drin.
Ja.
Aber man braucht den nicht. Es ist ein nice to have.
Du musst jetzt sagen, Sonja kauft dir den.
Ja.
Du brauchst den unbedingt.
Und ich finde aber auch... dass er den Speiseplan nochmal sehr erweitert. Weil es macht einfach auch unwahrscheinlich
und auch
viel Spaß.
Und auch viel Inspiration nochmal mit dabei, gell?
Es macht ganz viel Spaß, damit zu kochen und es wird wirklich alles einfach.
Also auch für die Kochfaulis?
Ja, auf jeden Fall.
Ist es super.
Ja, genau. Und wer gesunde Ernährung mag, aber eben nicht so viel Zeit oder nicht so viel Muße zum Kochen hat, der ist damit gut bedient. Es ist keine Sterneküche, kann man sicherlich auch, ich nicht, aber ist ja auch nicht mein Thema. Also mein Thema ist ja die einfache Küche für jedermann.
Für Familien.
Genau.
Und deswegen mal weniger Zeit haben und es gerne schnell und gesund haben.
Und das geht auf jeden Fall mit dem Thermomix.
Ja.
Ja.
Ja, spannend, müssen wir uns nochmal überlegen.
Ja.
Du hast gerade gesagt Milchreis. es gibt eine Geschichte zu Milchreis im Bett.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Genau, das hatte ich in meiner Kolumne. Ich schreibe ja jeden Freitag jetzt eine Kolumne seit Ende Dezember. Und da ging es um Milchreis im Bett. Ich war bei einer Veranstaltung mit ganz vielen, waren noch andere Foodblogger dabei. Und es ging um das Thema Milchreis im Bett. Irgendwie kam das auf, jemand hat es in die Runde gerufen und jemand fragte, was sei denn das? Und es wusste kaum jemand.
Ja.
Weißt du, was Milchreis im Bett
Nein.
ist? Nein! Milchreis im Bett, also da würde man ja jetzt denken, es ist ein neuer Foodtrend oder es ist irgendwas Besonderes, was man sich warm macht in der Mikrowelle oder wo auch immer und mit ins Bett nimmt. Aber Milchreis im Bett ist eigentlich so eine ganz alte Kochtechnik von den Omas früher. Also man macht den Milchreis im Bett, man kocht ihn im Bett.
Ohne Witz?
Ja, ohne Witz. Das war früher, war das so gang und gäbe, man musste Strom sparen, man hatte wenig Zeit, die Frauen sind vielleicht mit rausgegangen, in den Garten, in die Landwirtschaft, auf die Felder, wo auch immer hin. Und dann wurde kurz beim Frühstück der Milchreis angesetzt, kurz aufgekocht und dann kam der verschlossen in einem Handtuch gewickelt ins Federbett.
Nein.
Und dann stand er da 2 Stunden oder gerne auch die 6 Stunden bis zum Mittagessen und dann war der perfekt. Dann war der durchgezogen, man konnte ihn umrühren und er hatte diese richtig körnige Konsistenz.
Ja,
und
cremig-körnig.
Und das ist der Milchreis im Bett. Und wir haben das jetzt auch mal wieder ausprobiert. Und der ist wirklich richtig lecker. Schmeckt ganz anders irgendwie als gekocht. Und ich finde, wenn man das mal thematisiert in der Familie, es ist so ein schönes Thema, um über alte Zeiten zu reden. Ne?
Ja, stimmt.
Um so nochmal daran zu schwelgen. Vielleicht, wenn man das mal mit seinem eigenen Partner bespricht, vielleicht kennt der einen oder anderes noch oder die Oma kennt's. Und dann kommt man wieder so in Erinnerung, ach ja, das hat meine Oma gemacht. Oder als ich dann von manchen Lesern gehört habe, stimmt, meine Uroma hat das so wieder gemacht. Und dann werden Erinnerungen wieder wach. Und ich finde das gerade mit Kindern schön, wenn man dann auch überlegt, warum haben die das denn so gemacht früher? Ne? Das hat ja alles so Nachhaltigkeitsgründe, die man heute vielleicht ein bisschen vergessen hat oder erst wieder entdeckt.
Mhm. Bist du auch im Thema, gerade was so Heilkräuter oder so angeht? Es gibt ja ganz viele so Hausmittelchen, die eben auch Omas, Opas noch von früher immer erzählen. Der klassische Essigwickel bei Fieber oder so. Also da gibt's schon ganz, ganz viele Themen. Nimmst du sowas auch immer wieder mal mit oder diskutiert ihr sowas auch? Weil da kann sich ja auch jeder ganz viel mitnehmen wahrscheinlich.
Ja, da haben wir tatsächlich auch eine Sammlung auf Familienkost, die Hausmittel, Omas Hausmittelsammlung.
Ja.
Und da findet man, also ich glaube, das meist aufgerufenste Rezept jetzt in dieser Jahreszeit ist der Zwiebelhustensaft.
Schneidet man unglaublich ekelhaft
an. Aber es schmeckt gar nicht so schlecht, wenn man sich...
Nein.
Es schmeckt wirklich süß. Also man schneidet Zwiebel ganz fein und mischt die dann mit Zucker oder mit Honig und dann bildet sich so ein feiner Saft.
Ja.
Und der hilft Wunder gegen Husten.
Echt?
Ja. Also wirklich.
Spannend.
Also jeden noch so starken Husten. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin keine Ärztin.
Ja, klar.
Also ich werde jetzt nicht sagen, oh Gott, gegen Husten nur Zwiebelhustensaft. Aber es ist eine gute Unterstützung.
Ja,
also
die klassischen Hausmittel.
Immer. Und für Babys natürlich ohne Honig oder ja, muss man immer sowieso gucken dann mit dem Zucker. Aber es ist ein super Hausmittel für Kinder und für Schwangere und für Stillende. Und ja, stillende Zwiebel ist ja auch wieder, sollte man stillende Zwiebel essen oder blähende Lebensmittel. Aber da kommt es auch drauf an, jeder verträgt das anders. Und dann haben wir noch den Ingwer-Shot.
Ja.
Weil da ist ja auch ganz wichtig, die ätherischen Öle und die Vitamine aus der Orange und was uns alles unterstützt. Da haben wir eine milde Variante für Kinder, die ist ein bisschen mehr Orangensaft und ein bisschen mehr Honig. Dann haben wir noch eine morosche Karottensuppe. Das ist einfach morosche Karottensuppe.
Heißt ja.
Sie. Das ist auch so ein Omas Ratschlag, wo Karotte ganz lange gekocht wird, sodass sich da die verschiedenen Stoffe gut lösen. Das hilft gegen Durchfall.
Ah, ja.
Und was haben wir noch? Wir haben noch Hühnersuppe, Omas Hühnersuppe.
Ja.
Die darf natürlich nicht fehlen. Ne? Die ist ja gegen Erkältung oder in der kalten Jahreszeit. Die regt ja auch ganz viel die Durchblutung an und wirkt richtig gut. Das war übrigens das erste Rezept der Familienkost.
Ach wirklich, die Hühnersuppe?
Omas Hühnersuppe, genau. Das ist das alte Familienrezept. Und es wird auch geliebt und immer wieder nachgekocht. Und alle sind begeistert, wie einfach das doch geht und wie gut das tut.
Ja, und oft braucht es wirklich nicht viel. Und das sind so die kleinen Dinge und die kleinen Hausmittelchen und die.
Genau. Und manchmal ist es auch einfach nur, man kennt das vielleicht, aber man muss in dem Moment erstmal auf die Idee kommen. Und das versuche ich halt auch immer in meinen Wochenplänen. fließt da halt auch immer. Es ist gerade Erkältungszeit, denkt dran, wir haben hier den Zwiebelhustensaft. Einfach immer nochmal zu sagen, es geht mir auch selber so. Ich habe 1000 Rezepte und vergesse doch aber auch manchmal,
ja,
was könnte ich jetzt machen. Und dann drücke ich selber auf den Würfel und lass mir irgendwas vorschlagen.
Ja. Ach, mega cool. Voll spannend. du hast es gerade nochmal erwähnt, auch hilft gegen Durchfall zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Thema, gerade die Ernährung. Es geht ja irgendwo alles wieder vom Darm aus. Und wahrscheinlich umso früher du den Kindern ganz viel verschiedene Gemüsesorten mit auf den Weg gibst, umso ja bekömmlicher wird am Ende alles wahrscheinlich, oder? Also man sagt ja, und klar, Mediziner sind wir jetzt beide nicht, aber gerade auch viele Allergien zum Beispiel sind ja auch oft ja drauf zurückzuführen, dass das vielleicht die ja falsche Ernährung oder nie irgendwas davon gegessen.
Genau.
Und deshalb habe ich jetzt die Unverträglichkeit dazu, weil es der Körper vielleicht da einfach nicht kennt, verschiedene Produkte. Also umso breit gefächerter man sich wahrscheinlich ernährt.
Genau, und das prägt ja auch die Kinder. Ne? Umso mehr sie in den ersten Lebensjahren angeboten bekommen, umso offener wird ja ihr eigen, also umso offener werden sie für verschiedene Lebensmittel.
Ja.
Und so mehr breiter können sich die Geschmacksknospen entwickeln. Und ich glaube, man darf es auch mit der Hygiene nicht übertreiben. Also Hygiene ist wichtig, aber ich muss nicht überall mit dem Sakrotantuch danach rübergehen.
Oh, ja.
Und auch wenn die Möhre mal runtergefallen ist, naja,
also
so ein bisschen Dreck reinigt den Mund, genau. Ja.
Ja.
Genau.
Also auch draußen zum Beispiel, bei uns sagt man auch ganz klassisch in Gosau, es hat noch keinem geschadet, wenn man ab und zu ein bisschen Sand isst als Kind.
Genau.
Ist jetzt wahrscheinlich... Der eine lässt die Kinder dann in der Sand im Sandkasten sitzen und ein bisschen Sand essen. Die andere Mama ist ein bisschen mehr dahinter natürlich oder mehr vielleicht schon in Richtung Helikoptermama. Und also auch die gibt's natürlich.
Genau, ja.
Aber da muss wahrscheinlich jeder für sich einfach den Weg finden. Aber die Kinder müssen wahrscheinlich selber auch sich mal die Hörner abstoßen und ein bisschen was ausprobieren. Die werden recht schnell merken, dass was nicht schmeckt.
Ja, genau. Es gibt ja da auch so lustige Bildchen und so, wie es beim ersten, zweiten und dritten Kind ist. Ne? Beim ersten Kind, wenn alles neu ist, will man natürlich nichts falsch machen. Das ging mir ja auch so. Ich war da viel penibler und habe auf viel mehr geachtet. Und dann kommt das zweite Kind und du hast gar nicht mehr so viel Zeit, um darüber nachzudenken. Und aber ja auch schon die Erfahrung, es hat dem ersten Kind ja auch nicht geschadet, wenn mal irgendwas schief ging oder irgendwas nicht so war, wie es in meinem perfekten Mutterplan war.
Mhm.
Von daher, also wirklich entspannt
bleiben.
Beim dritten
Kind? Endstufe.
ja, genau. Da ist dann.
Alles egal.
Ja, nicht ganz so, aber ja. Also man wird immer lockerer und ich glaube, deswegen ist wirklich der wichtigste Ratschlag, nicht mit anderen vergleichen, auf das eigene Bauchgefühl hören. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, es gibt so tolle Bücher, die mögen, haben alle ihre Berechtigung.
Ihre Daseinsberechtigung.
Genau, ihre Daseinsberechtigung. Ja. Aber wenn man sich verrückt macht, weil man wieder nur liest, welcher Schub ist das jetzt, was wird alles passieren, dann wird das auch passieren.
Ja.
Man kann sich das dann auch hervorprophezeien, indem man das genau irgendwie dahin triggert. Aber einfach cool und locker bleiben, versuchen.
Das ist das Wichtigste. Liebe Jenny, wir haben bei Chaos und Kekse immer so eine kleine Regel, würde ich jetzt mal sagen. Nicht Regel, aber... Ja, ein kleines Spiel. Der Podcast-Gast, der aktuelle, der stellt immer für den nächsten Podcast-Gast eine Frage.
Mhm.
Und bei unserem letzten Podcast, da war die liebe Lisa Loch und Felix Loch da. Felix Loch, der Rennrodel-Weltmeister, vielfach mit seiner Frau, mit der Lisa. Und die beiden haben dir eine Frage gestellt, wussten natürlich nicht, wer jetzt kommt. Mhm. Und ich spiele dir jetzt einmal ab. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine Antwort und ich glaube, die passt gerade super zum Thema, die Frage.
Die Frage?
Ja. Was war das Schlimmste, was die Kinder jemals angestellt haben? Ich glaube, wir sind relativ vorne mit dabei. Aber vielleicht gibt es ja noch tollere Geschichten.
Auch wahr.
Die Lisa und der Felix, die haben erzählt, was denn alles so die Kids zu Hause denn so angestellt haben, während der Papa irgendwo auf Weltmeisterschaft war und die Mama alleine mit den zwei Kids zu Hause. Da ist doch das ein oder andere Chaos immer entstanden. Was war das Schlimmste, wo du sagst, was vielleicht deine Kinder angestellt haben?
Also so richtig schlimme Sachen fallen mir gerade nicht ein, aber wir waren ja gerade bei dem Thema, man wird immer lockerer mit den Kindern. Also ich kann mir vorstellen, also ich kann mich erinnern, dass der damals 2,5-jährige Emil ein Schokoeis hatte und sein einjähriger Bruder saß daneben oder lag daneben, die waren noch jünger, der Carlo war noch gar nicht ein Jahr alt.
Ja.
Und hat ihn noch mit dem Schokoeis gefüttert. Und ich kann mich erinnern, wie Carlo auch mal früh an meinem Bett stand, mit ganz blauem Mund und blauer Zunge. Da hatte er die Ostereierfarbe-Tabletten gefunden. Auf der Suche nach Süßigkeiten.
Ostern kann kommen.
Genau, aber ansonsten so richtige Katastrophen oder schlimme Sachen fallen mir jetzt gar nicht ein.
Dann sind zum Glück wahrscheinlich nie so ganz dramatische Sachen passiert. Hoffentlich.
Nee. Oder ich habe sie vergessen, verdrängt.
Wie es bei so vielen Mamis ist. Ja, ich überrumpel dich jetzt wahrscheinlich, aber hast du vielleicht eine Frage für unsere nächsten Gast?
Ja, also die Gäste haben ja meistens Kinder, wenn sie hierher kommen.
Ja, nur. Also nur, bei uns darfst du genau. Nur mit Kindern einchecken.
Dann hätte ich die Frage, welches Essen würdest du heimlich im Schrank essen, so dass es deinen Kindern nicht mitbekommt?
Oh.
Es gibt ja so Sachen, ne? Also manche ja. Sagen, ich will ja nicht, dass mein Kind dauernd nascht, deswegen verstecke ich mich damit immer auf Toilette.
Echt? Gibt's das?
Gibt's, ja.
Ist das so?
Oder man hat irgendwas total gerne und will das nicht teilen.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel, man geht irgendwo ins Restaurant und bestellt sich so liebend gerne, weiß, irgendwas Teures, ja?
Ja.
Und auf einmal mögen die Kinder das. Oder am Anfang, ne? Es ist Spargelzeit.
Du willst ja keine Rabenmutter sein, ja. Und dann nicht
das Kilo
teilen.
Spargel ist noch sauteuer. Und auf einmal wollen alle drei Kinder mitessen.
Also, ich verstehe. Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, ist Spargel immer heimlich.
Ja.
Aber es gibt ja so Sachen, ne? Wo teile ich ungern?
Also gut, die Frage lautet, womit würdest du dich, mit welchem Lebensmittel würdest du dich im
Was würdest
Schrank
du vor deinen Kindern heimlich essen? Um entweder nicht zu teilen oder weil sie es einfach nicht sehen sollen, ja?
Mega, ja cool. Nehme ich sehr, sehr gerne zum nächsten Gast mit.
Ja.
Ja, liebe Jenny, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute da zu sein. Wir freuen uns sehr. Waren wieder ganz viele spannende Einblicke im Thema Ernährung mit dabei. Natürlich wissen wir, es wird nie die goldene Regel geben
genau. Oder
die richtige Ernährung wird es nie geben, weil es für jeden ein bisschen anders ist. Aber ich denke, der ein oder andere wird sich bestimmt auch bei dir in Zukunft jetzt wieder mehr schlau machen und sich auch ganz, ganz viel Inspiration holen oder vielleicht auch vom lieben Kurt nochmal berieseln lassen.
Ja.
Ja, danke, dass du da warst. Ich hoffe, ihr könnt jetzt die Zeit bei uns im Dachsteinkönig noch gut genießen. Lasst es euch gut gehen. Wir haben nur ein bisschen Schnee, ist ja noch draußen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr Skifahrer seid, aber Wetter ist super, Piste ist toll. Also ab nach draußen, solange die Sonne noch scheint.
Genau, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und wir waren ja schon öfter hier und es war heute auch wieder so, ab der ersten Sekunde ist einfach dieses Gefühl, wow. Urlaub.
Jetzt hast du zum dritten Mal bei uns.
Ja, und es ist ein Traum immer wieder. Also als wir das erste Mal da waren die Kinder, da waren die so, ich glaube, 2, 4, 5 Jahre alt, rund um die Uhr bei mir, weil wir noch weit weg gewohnt haben von der Familie.
Ja.
Und ich war ja nicht mal allein auf Toilette in den Jahren. Und wir kamen hier an und die Kinder haben sich in den Kinderclub willkommen gefühlt. Also es war perfekt. Also es war der, glaube ich, der größte Glücksmoment für meinen Mann und mich, wo wir einfach mal wieder Eltern waren und zu zweit. Es war seitdem
das gut versorgt im Kids Club.
Ja, also das war ein Traum. Und auch wenn ich bin gerade unten rumgelaufen durch die Lobby, das ist auch so ein vertrauter Geruch. Also es ist irgendwie einfach, man fühlt sich gleich wieder so glücklich wie damals.
Schön. Hat alte Urlaubserinnerungen
wieder
hochgeholt.
Genau.
Schön. Ist jetzt lustig, dass du das wieder ansprichst. Auch so Urlaubserinnerungen oder auch wie die Kinder Urlaubserinnerungen haben. Wir haben gerade gestern unsere neue Image-Kampagne gestartet und das Slogan dazu ist, stell dir vor, es gibt mehr, als du dir vorstellen kannst. Und das spielt wieder genau auf dieses Fantasiethema der Kinder an, wo quasi die Kinderzeichnungen wieder Realität werden und ja, wo man dann immer versucht, nochmal mehr zu überraschen. Immer wieder auch die Kids. Und jeder nimmt so eine andere Urlaubserinnerung mit nach Hause. Bei dir war es die, dass du wieder mal alleine aufs Klo gehen durftest.
Nicht nur das, noch viel
und
mehr.
Auch einfach mal ein Paar sein durftest wieder. Und ja, ich glaube, genau das soll ja auch, also nicht nur bei uns bei Familux, das ist einfach das Konzept eines jeden Familienhotels ist, ja, die Kinder sollen Spaß haben, sollen sich wohlfühlen, sollen gerne da sein. Und Mama und Papa gewinnen dann einfach wieder ein bisschen Zweisamkeit und Me-Time und ja, dürfen auch wieder einfach mal ein Paar sein. Genau darum geht's.
Ja, und das gelingt euch perfekt. Und wir sind immer wieder überrascht.
Vielen Dank, das freut uns sehr. Ja, danke, dass du da warst und genießt noch den Aufenthalt für uns.
Vielen Dank. Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.